Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In dieser Folge 2024, Nummer 8, unterhalte ich mich mit meiner CT-Kollegin Ulrike Kuhlmann und zwar über den aktuellen Stand der Technik bei organischen Displays, also OLEDs. Die sind für tolle Bilder bei Fernsehern und Smartphones bekannt und nun erobern sie neue Bereiche, zum Beispiel PC-Displays, also ganz normale Monitore. Darüber weiß Ulrike alles. Bis gleich.
CT Bitrauschen. Der Prozessor-Podcast vom Computermagazin CT.
Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. Heute spreche ich mit Ulrike Kuhlmann über Displays mit organischen Leuchtdioden, also OLEDs. Hallo Ulrike.
Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ob ich alles weiß, wird sich noch zeigen.
Doch, ich glaube schon. Also mehr als ich jedenfalls ja. Und ich glaube auch mehr als die meisten Menschen, die uns zuhören, weil du hast ja geradezu ewige Erfahrungen mit
Displays.
Hallo,
worauf spielst du an?
Schon
ja, das stimmt, ich bin schon ewig dabei.
Vor allem hast du das Thema Displays halt schon bevor ich bei CT angefangen habe, was ja jetzt im April sich 25 Jahre jährt. Du warst du schon da und hast damals schon dich über Displays auf dem Laufenden gehalten und vor allem unsere Leser und Leserinnen und hast ja somit die Entwicklung der OLEDs sozusagen von der Pike auf begleitet. Kann man das so sagen? Also das ging ja, die Wurzeln dieser Technologien gehen ja oft noch Jahrzehnte zurück, genau. Aber soweit ich weiß, gab es damals keine OLEDs.
Also nein, da gab es, das ging da gerade los. Also ich kann mich erinnern, ich war Anfang der 2000er, also 2001, war ich auf einer Display Week. Das ist ja meine Lieblingsmesse, da geht es nur um Displays. Und das ist keine Messe, wo die Marketingleute rumlaufen, sondern die Entwickler. Das ist toll. Und da habe ich mir verschiedene Verfahren angeguckt. Also da experimentierten eine ganze Menge Leute mit OLEDs rum. Und da konnte ich die ersten Sachen sehen und ich glaube, Pioneer, die hatten damals schon ein kleines Autoradio, also ein Display, ein OLED im Autoradio. Das war so, also ich glaube, das würde man heute kaum mehr als solches bezeichnen, aber damals war das revolutionär. daran kann ich mich erinnern, Sony hat damals ein 13 Zoll OLED gezeigt und das war wirklich beeindruckend. Weil da hat man darüber noch gar nicht nachgedacht und dann kommen die an mit so einem großen Teil, haben aber auch gleichzeitig ein Feldemissionsdisplay vorgestellt. Und da habe ich dann überhaupt nichts mehr verstanden. Da habe ich gedacht, was wollen sie denn jetzt? Wollen sie jetzt OLED oder FED? Haben sich dann mal doch für OLED entschieden.
Letztere haben sich nicht durchgesetzt.
Nee, genau. Die Feldemissionsdisplays haben sich nicht durchgesetzt. Sie waren am Ende noch teurer als OLEDs. Und das hat auch Sony dann eingesehen und hat davon Abstand genommen. Und stattdessen haben sie dann auf OLEDs gemacht.
Feldemission war ja so ein bisschen in Richtung Plasma, wenn man so will, oder?
Ja,
so eine ähnliche Geschichte.
Ganz komisch mit so Hütchen und die, ich weiß, dass wir da wilde Grafiken gemacht haben, ähnlich wie Plasmas regten die das auch an. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, was jetzt die Riesennachteile waren, außer dass es sauteuer war. Naja, jedenfalls hat Sony dann irgendwann 5 Jahre später auch einen OLED-Fernseher gezeigt. Und das war dann natürlich toll.
Ja. Du hast ja auch die sauschweren Plasma-Fernseher unten durch dein Monitorlabor gewuchtet, die dann auch Lüfter brauchten und so, die großen Panels. Das war ja so die erste, wo man merkte, wenn die einzelnen Pixel selber leuchten, oder jedenfalls ganz kleinteilige Beleuchtung drin ist, kriegt man Vorteile beim Kontrast. Das machen die OLEDs ja heute auch, wissen für wahrscheinlich viele. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Was bezeichnet man eigentlich genau als OLED? Also eine organische Leuchtdiode eigentlich, oder?
Ja, also genau genommen sagt man Organic Light Emitting Device. Also es muss nicht unbedingt jetzt eine Diode sein. Dieser Name Diode kommt daher, dass es eigentlich wie eine Diode gibt es eine Löcher und Elektronentransport und wenn die zusammen crashen, dann emittieren sie halt Licht. Und das ist das, was ein OLED ausmacht. Also ich habe einen Halbleiter und der emittiert Licht.
Und eben keinen kristallinen Halbleiter, sondern eben ein organisches
genau,
Material.
Das organische Material, da sind im Prinzip, also das ist so ausgelegt, dass wenn die Energie frei wird, wenn Elektronenlöcher zusammentreffen, also ineinander fallen sozusagen, dass es dann als Licht emittiert wird. Und darum heißt die auch Leuchtschicht. Na, das könnte ja auch als Wärme emittiert werden oder so. Aber in dem Fall ist es eben als Licht und deswegen Leuchtschicht. Und organisch, weil es aus organischem Material ist. Also Plastik.
Im Grunde Kunststoffe.
Genau. Genau.
Und dann vielleicht gleich, wenn man, weil es gibt ja sicherlich dann 30 verschiedene Verbindungen, die man da zusammenwürfeln kann. Das würde jetzt wahrscheinlich in den Wahnsinn führen, wenn man darüber jetzt diskutiert, welche Verbindungen da sind. Ja. Ich denke, das lassen wir mal, das lassen wir erstmal aus, welche Verbindungen das genau sind. Das sind halt leitfähige organische Verbindungen oder halbleitende.
Halbleitende tatsächlich,
aber,
ja.
Genau. Warum machen Sie schönere Bilder als Flüssigkristalldisplays, also Liquid Crystal LCD?
Weil es Selbstleuchter sind. Das hört sich immer so toll an, Selbstleuchter. Das bedeutet, dass sie die einzelnen Pixel selbst leuchten und auch ausgeschaltet werden können. Und das ist der Riesenunterschied zum LCD. Beim LCD hast du eine flächige Hinterleuchtung, also Backlight, und dann davor sitzt eine Flüssigkristallschicht und die wird im elektrischen Feld ausgerichtet und lässt dann mehr oder weniger Licht durch. Aber da hört man schon mehr oder weniger, also weniger, aber nicht schwarz. Also ganz abschalten kann man es im LCD nicht, also im herkömmlichen LCD nicht. Das geht aber beim OLED. Da kann ich auf jedem Bildpunkt, auf dieser Ebene kann ich an- und ausschalten. Das ist übrigens auch anders als beim Plasma. Da konnte man theoretisch das auch. Aber wer sich erinnert noch an die Plasmas, gibt ja vielleicht noch ein paar, da war immer so ein Grundrauschen im Dunkeln, weil man durfte das nicht ganz abschalten, sonst hätte das nicht schnell genug wieder gezündet. Das heißt, das war nicht pechschwarz, sondern es war so ein Grundrauschen. Pioneer hat dann einmal diesen Kuro, ein ganz besonderes Plasma, da war es dann noch schwärzer, aber ganz aus ging das auch nicht. Beim OLED kann man aber einfach ausschalten, Strom aus, kein Licht.
Gut. Und dann ist aber so, also wer sich mit LC-Displays ein bisschen auskennt, die gibt's ja schon ewig jetzt so gesehen. Dahinter, man nennt die ja auch TFTs für Thin-Film-Transistor, weil ja die auf der Schicht dahinter zwischen Backlight und diesen Kristallen ja eine Transistormatrix ist, die jeden Punkt ansteuern kann. Also habe ich dann Leitungen vertikal und horizontal und kann halt jeden Punkt einsteuern, beziehungsweise wir reden ja über RGB, das heißt also jedes Pixel sind ja eigentlich bei LCD zumindest drei Punkte, rot, grün, blau, deswegen RGB, das sind die Primärfarben für die additive Farbmischung, aus denen ich die ganzen Farben darstellen kann, aber dahinter liegt eben, also ich habe nicht etwa die Schalter am Rand des Displays, sondern die sind wirklich in die Fläche
reingebracht. Ja, wenn es die am Rand wären, dann wäre es ja eine Passivmatrix. Dann wäre es ja wie so ein Schachbrett.
Die gab es ja
auch.
Die gab es auch. Die billigen. Ne?
Ja, die billigen und vor allen Dingen gibt es die nicht in riesengroß, weil natürlich hat man entlang der Leitung auch ein paar Verluste. Und deswegen,
wenn die einen Meter lang werden, wie beim realen Schirm.
Das haut er
ne?
dann nicht
und
mehr hin.
Super dünn und ja.
Und die waren natürlich auch super schneckig lahm. Also Mauszeiger. Ja. Genau.
Das heißt, für Uhrendisplays kann man das machen.
Ja, genau.
Bei ein paar Zentimetern. Genau. Aber beim, oder für einen Wecker oder sowas alles. Aber für einen Fernsehschirm, der dann auch noch schnell schalten soll.
Also, sobald es um Bewegtbilder geht,
halt
wird es schwierig.
Ja. Mhm. Okay. Und OLEDs haben das auch, oder was? Also,
klar.
Das heißt, jedes einzelne Pixel braucht auch dahinter so eine Transistorstruktur. Also, die ist nach wie vor vorhanden.
Ja. Die ist sogar bei OLED deutlich aufwendiger als bei LCDs. Bei LCDs hast du halt einen Transistor und eine Kapazität und der Transistor schaltet, dann fließt der Strom, beziehungsweise es liegt dann eine Spannung an. Das ist ja der Unterschied. OLEDs sind stromgetrieben, LCDs sind spannungsgetrieben. Dann schaltet der Transistor auf, dann dreht sich das Flüssigkristall und alles gut. Beim OLED musst du da muss durch die Leuchtschicht Strom fließen, also richtig Strom, nicht nur einfach Spannung anlegen. Und zwar ganz gezielt, je mehr Strom, desto heller. Und deswegen ist das ein bisschen aufwendiger. Du kannst nicht einen Transistor nehmen und sagen, ja, mach mal Strom drauf und wird schon. Weil jede kleine Abweichung verändert dann auch die Helligkeit des Pixels.
Aha.
Und das will man natürlich.
Also die Gleichmäßigkeit der Ansteuerung und also der Kontrast sozusagen, die Kontrastveränderung ist sozusagen stromgesteuert und nicht spannungsgesteuert.
Ganz genau.
Und
deswegen hat man nicht einen Transistor, sondern also mindestens drei. Und man sagt so bis zu 8 pro Subpixel. Das ist halt ganz furchtbar.
Aber anders als bei LCD müssen diese Transistoren ja nicht durchsichtig sein für das Licht, sondern die sind ja wirklich dahinter, weil das leuchtet ja sozusagen dann die Schicht vor dem Transistor.
Genau, zumindest bei diesem
LCD muss das
bei den Top, Bottom-up, also wenn die nach oben leuchten.
Achso, es gibt beides.
Sozusagen. Aber das genau das, was du sagst, ist nämlich der Nachteil von Top-Down. Du musst durch die Schicht durch die Transistorschicht, und dann wird wieder eine ganze Menge Licht abgeschirmt und dann wird's wieder nicht hell genug und so.
Da gehen wir ja nachher noch drauf ein, auf diese ganze Folienspannerei, die dann super gleichmäßig da drauf sein müssen. Lichtverteilfolien, Filterfolien und so weiter. Das ist ja das, was das ganze Licht auffrisst. Denn ein nacktes OLED oder auch ein nacktes, also so ein LED-Backlight von einem modernen Fernseher, da würdest du ja mit der Sonnenbrille davor sitzen müssen, diese ganze Folie nicht wären.
Auf jeden Fall.
Die sind ja brachial hell, die Dinger. Da könnte man ja eigentlich tolle Lampen draus bauen. Du hattest ja auch schon mal so Ideen für Bastelprojekte damit. Ganz spannend. Okay, jetzt haben wir schon mal diese Unterschiede geklärt. Das heißt, ich habe nach wie vor, also eigentlich könnte man OLED ja auch TFT nennen.
Ja, naja, ist TFT, das ist ja sowieso falsch, dass man einen LCD TFT nennt, ist ja völliger Schwachsinn. Das war damals die Abgrenzung zwischen Passivmatrix und Aktivmatrix. Und dann hießen die Aktivmatrix auf einmal TFTs, obwohl das natürlich LCDs sind.
Ja, das heißt, genau, das wollte ich herauskitzeln, sozusagen. Ja. Das sind immer so Sachen, die sind uns oder vor allem ja dir in diesem Bereich so klar, dass das völlig falsche Begriffe sind. Aber das führt halt immer wieder Leute, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, so in die Irre. Was ist denn jetzt TFT, LCD, IPS, TN? Also diese ganzen Dinger. Aber wir bleiben ja bei den OLEDs. Also, sie sind stromgesteuert. Ich kann den Kontrast in jedem einzelnen Bildpunkt beeinflussen über diese Transistormatrix und kann deswegen unglaublich starke Helligkeitsunterschiede zwischen zwei Pixeln, die unmittelbar nebeneinander sitzen, machen.
Ja.
Also oder auch natürlich egal, wo die auf dem Schirm sitzen. Ich würde jetzt gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, der so ein bisschen in die Richtung geht. Wir wollen ja später mal über die Zukunft der OLEDs auch sprechen und wie es weitergeht. Aber dazu muss man ja erstmal die Technik und die ganzen Probleme, die es zu lösen gilt, dann, wenn man es weiterentwickeln will, auch ein bisschen verstanden haben. Du hast schon gesagt, damals, das Erste, was dich beeindruckt hat, waren 13 Zöller im Vergleich zu einem heutigen Fernseher, natürlich lächerlich. Wir sind irgendwie bei 95 Zoll oder noch größer, also bald 2 Meter Diagonale oder über 2 Meter Diagonale schon. Diese Fernsehgeräte mit OLEDs, die sind ja jetzt schon seit rund 15 Jahren. Ich hab natürlich vorher mir ein bisschen was überlegt zu unserem Podcast, habe ich ein bisschen geguckt, was du auch so getestet hast. Sind rund seit 15 Jahren, kann man sagen, sind die in Deutschland für ein deutsches Publikum im typischen Elektromarkt oder Versandhandel erhältlich. Also alles vorher war ja im Grunde so Messestücke. Aber dann wurden sie trotzdem, also die waren am Anfang wahnsinnig teuer im Vergleich auch zu normalen Flachbildfernsehern, also LCDs, und auch nur ganz wenige Firmen. Also ich erinnere mich, dass jahrelang eigentlich nur LG kam 2010 so mit dem ersten, was so marktreif war, und war ganz lange ja der einzige, die konnten. Wieso hat das so lange gedauert, bis andere darauf aufgesprungen sind?
Naja, im Grunde genommen gehört LG immer noch zu den wenigen, die es können. Also was den Fernseherbereich angeht. Samsung hatte ganz am Anfang, als LG loslegt, da hat Samsung auch einen Fernseher gehabt, einen OLED-Fernseher. Die sind aber irgendwie, oder wie soll ich das sagen? Die haben das Potenzial vielleicht nicht gesehen und sie hatten auch eine etwas andere Technik und waren dadurch ein bisschen begrenzt in der Größe. Die konnten maximal 55 Zoll und das deutete sich damals schon an, das wäre vielleicht nicht genug. So. Haben das dann eingestellt. Danach hat LG, keine Ahnung, 10 Jahre lang alleine den Markt beherrscht, was große Displays, also große OLEDs angeht. Samsung hat aber die ganze Zeit kleine OLEDs gemacht. Also die sind
unter anderem für die Smartphones, ne?
Genau, vor allen Dingen für Mobilgeräte, also Smartphones, Notebooks, Tablets. Und jetzt haben sie sich dann auch wieder dran gewagt an die Großen. Das ist halt nicht so einfach. Das sind zwei unterschiedliche Techniken. Und Samsung nimmt für seine Mobildisplays die sogenannte RGB-Technik, also wirklich rotes, grünes, blaues Subpixel aus organischen Leuchtschichten und wie ein klassisches LCD auch, ne? Man hat RGB. Während LG ja eine andere Lösung hat. LG hat sogenannte White OLEDs oder WOLED nennt man die. Die sind aus Rot, Grün, Blau und einem weißen Subpixel. Dieses weiße Subpixel brauchen sie, weil die OLEDs nicht genug Helligkeit produzieren für so einen Fernseher. Oder produzierten, könnte man sagen.
Also vor allem, um am Tag Fernsehen
ganz
zu
genau
gucken, sozusagen.
Also du brauchst am Fernseher, weiß ich nicht, also unter 500 Lumen Kandelar brauchst du wirklich nicht anfangen. Und das haben die kaum geschafft ohne dieses weiße Pixel. Kann man sich vorstellen, die haben in Wirklichkeit eine weiße Leuchtschicht gemacht aus organischem Stoff und darüber Farbfilter für Rot, Grün und Blau und das vierte Pixel hatte halt keinen Filter drauf. Und dadurch war dann das vierte Pixel auch entsprechend hell. Und insgesamt konnten sie dadurch sehr helle Bereiche auch machen, also sehr helles Weiß auch. Und das ist auch günstiger, weil sie ja die Leuchtschicht erstmal nicht strukturieren müssen. Sie müssen einfach nur diese Leuchtschicht aufbringen und das Strukturieren erfolgt im Prinzip dann über die Pixelmatrix, also über die Transistoren und die Farbfilter.
Okay.
Wenn man jetzt bei...
Und die Farbfilter brauche ich, weil die Leuchtschicht eigentlich nur weiß ist.
Ganz genau. Die Leuchtschicht besteht tatsächlich aus verschiedenfarbigen Leuchtschichten wiederum, also aus roten, grünen, blauen, gelben, weil weißes Licht gibt's ja eigentlich gar nicht. Weißes Licht ist ja eine Mischung aus RGB und so wird auch in einem OLED, in so einem Schichtaufbau, wird dann weißes Licht erzeugt. So, und jetzt haben sie weißes Licht, dann können sie zwar das mit den Transistoren im Pixeln ansteuern, aber jetzt müssen sie noch Rot, Grün und Blau darüber legen. Als Farbfilter, durch die fällt das weiße Licht, kommt vorne buntes Licht raus sozusagen.
Okay. Und das ist halt einfacher von der ganzen, vom ganzen Aufbau her.
Genau, weil dieses mit den...
In der Mischung der Eigenschaften ist es sozusagen die bessere Lösung.
In Farbfiltertechnik kennt man ja von den LCDs, ne? Das ja. Beherrscht man, das ist alles gut. Und die OLED-Technik muss man halt, Samsung muss für diese RGB-Pixel die OLED-Technik im Prinzip aufdrucken oder auf, richtig durch eine Metallmaske aufbringen. Und das ist halt sehr verlustbehaftet. Deswegen ist der Prozess auch viel teurer. Und deswegen hat sich LG eben für dieses Flächige entschieden. Das hat auch Nachteile. Ne? Man kann sich jetzt vorstellen, nehmen wir mal weißes Licht, das fällt durch einen roten Farbfilter. Das heißt, 2/3 des Lichts sind verloren. Also Rot fällt durch, Grün und Blau fehlen. Und dann am nächsten Farbfilter genauso. Also das heißt, man hat bei den Farbfiltern immer 2/3 Einbuße. Dadurch, dass sie ein weißes Pixel haben auch, kriegen sie es dann heller insgesamt, aber in Wirklichkeit geht eine Menge Licht verloren, denn die erzeugen das ja vorher.
Ja, klar. Aber wie gesagt, es ist ja nicht immer die reine Lehre, die technischen Lösungen. Das ist ja ganz oft so. Also die theoretische Lösung, ich lasse schön RGB leuchten und packe die zusammen. Wenn das dann eben nicht in die Größe skaliert, muss ich was anderes hinkriegen. Und ich bin ja auch vom Preis gebunden. Ich kann ja nicht sagen, das ist, also kann man natürlich schon, kauft aber keiner, wenn ich sage, das ist die super Lösung, kostet aber 40.000 Euro. Und so war es ja zum Teil bei, das haben wir, wiederholt sich ja die Geschichte mit den Mikro-LEDs, auf die wir nachher auch nochmal kurz eingehen. Ich habe noch eine Frage. Du hast dann gesagt, ja, die haben wieder angefangen und sind wieder eingestiegen, Samsung. Das heißt, man braucht also dafür auch eine spezielle Fertigungsanlage. Also wir würden das ja auf der Chip-Ebene, wir sind ja ein Halbleiter-Podcast eigentlich, hier sind ja auch Transistoren im Spiel. Also eine Panel-Fab muss man hinbauen. Kosten die auch Milliarden wie bei den Chip-Fabs oder sind die billiger?
Spaßig teuer, ja. Also so eine Milliarde kann man da mal schon mal einkalkulieren insgesamt. Und das sind
heißt,
halt auch.
Es geht auch um erhebliches wirtschaftliches Risiko.
Genau. Das ist ein irre Investition. Das muss man sich genau überlegen. Also das gilt sowohl für OLEDs als auch für LCDs. Ne? Als Sharp hat doch damals die erste 10G-Fabrik gebaut. Dieses G steht für Generation. Die konnten halt besonders große Muttergläser verarbeiten. Also diese Glassubstrate. Das hat sich nicht rentiert. Sony war da mit drin und die sind da beide bald dran kaputt gegangen, weil das so teuer war und dann konnten sie ihre blöden Panels nicht loswerden. Also da muss man sich das schon genau überlegen. Ich glaube, deswegen hat Samsung auch lange gezögert. Das ist ja der Display-Arm von Samsung, ne? Das ist ja nicht Samsung Electronics, sondern Samsung Displays.
Klar, das ist ja ein Riesenkonzern, ne?
Und die mussten dann schon im Prinzip ihren Electronics-Leuten abbringen, dass die auch die Panels kaufen, weil sonst können sie sich das auch nicht leisten und so. Also das ist schon ziemlich doll.
Also es ist wie bei der Chipfertigung. Man hat wahnsinnige Fixkosten am Anfang und nachher muss das Produkt richtig billig sein und das klappt halt nur, wenn die Auslastung stimmt.
Genau.
Das heißt, ich muss ein Produkt bauen, was technisch konkurrenzfähig sein kann, sonst geht alles in die Binsen. Und das ist ein hohes, also das eine ist ein hohes wirtschaftliches Risiko und das andere ist ein hohes technisches Risiko, wenn ich damit reingehe. Und das muss ich irgendwie, da muss ich einen Plan haben, wie das dann, weil ich habe ja eine Aufbauphase, in der ich die Panels nicht so teuer verkaufen kann, wie ich vielleicht gedacht habe. Das muss man irgendwie hinkriegen. Das könnte man so grob geschätzt vielleicht als als Fazit sagen, warum das so, warum diese Entscheidungen so schwerwiegend sind, mit so einer Technik anzufangen.
Ja, und ich glaube, dass die OLED-Technik immer noch ganz schön schwierig ist, weil in China werden ja auch solche, wurden ja auch Fabriken gebaut, und zwar ziemlich große für OLEDs. Und da ist es ja so, dass der Staat da eine ganze Menge, also im Prinzip im Wesentlichen, das trägt die Kosten und trotzdem kommen die Chinesen nicht so richtig zu Rand mit ihren OLEDs, mit ihren großen. Die Qualität also stimmt nicht.
Die sind nicht international konkurrenzfähig, genau, sozusagen.
Genau. Obwohl sie mit den Kosten gar nicht so Probleme haben, sondern mehr mit der Qualität. Also mit der, wie viel kriegen sie raus, ne, mit dem Yield. Also das.
Klar. Kann man sagen, dass die TV-OLEDs, also die Fernseher-OLEDs, dass sie mittlerweile, ja, was ausgereift ist ja nie irgendwas, aber doch eine gewisse Marktreife haben. Also ich kann mich noch so erinnern, vor 5, 6, 7 Jahren, da hat man noch so gedacht, na ja, und das ist noch nicht so toll. Da hast du noch geschrieben, naja, wenn man jetzt tagsüber Fernsehen guckt, da sind sie noch ein bisschen dunkel, da ist vielleicht eine LCD besser. Und die Preise waren doch relativ hoch. Und jetzt sieht man eigentlich in den letzten Jahren auch Kampfangebote. Es sind mehrere Generationen, zum Beispiel LG hat mehrere Gerätegenerationen parallel auf dem Markt, verkaufen die älteren ein bisschen billiger ab, so wie das Smartphone-Hersteller ja auch machen oder PC-Hersteller. Das heißt, man hat das Gefühl, das hat sich in einem bestimmten Preissegment, das sind ja nicht die billigsten, aber die in der, ich sag mal jetzt, oberen Mittelklasse bis High-End haben sie sich durchgesetzt. Und ist das, kann man sagen, das ist ausgereift?
Also im Vergleich zu den ersten OLEDs würde ich sagen, die sind schon ziemlich ausgereift. Aber was ist jetzt ausgereift? Das finde ich ein bisschen schwierig. Die werden natürlich ständig weiterentwickelt. Also gerade zum Beispiel, was die Helligkeit angeht, haben die in den letzten Jahren, hat LG da richtig zugelegt. Jetzt ist Samsung mit seinen neuen, übrigens noch deutlich teureren OLEDs, also in der Fertigung teureren. Die können auch noch mehr Helligkeit, haben andere Vor- und Nachteile. Also ausgereift. Ich finde, sie sind so weit, dass man sie kaufen kann. Also vor, weiß ich nicht, 10 Jahren hätte ich mich da nicht dran getraut. Vor 5 Jahren war auch noch so mit dem, mit den Nachteilen so, Aber inzwischen würde ich denken, hat man auch so viel Erfahrung, ne? Also nach 10 Jahren kann man ja so sagen, wie lange halten sie denn, wie sind sie denn und so, dass ich den Eindruck habe, das wird, ist gut.
Jetzt gibt es ja unter den Nachteilen von OLEDs, das werden ganz viele wissen, die uns zuhören, vor allem einen ganz wesentlichen Punkt, das ist das gefürchtete Einbrennen.
Ja.
Das heißt, wenn ein Bildinhalt sehr lange genau gleich angezeigt würde, ich sage jetzt extra würde, weil wird er ja nicht, das wirst du uns ja bestimmt gleich erzählen, aber dann gibt es dann später Geisterbilder, weil es eine gewisse Abnutzung gibt der einzelnen Pixel. Und wenn die über eine sehr lange Zeit eben sehr hell geleuchtet haben zum Beispiel und direkt der daneben, dann gibt es Unterschiede im Verschleiß, die man nachher sieht. Dieses Einbrennen, ist das denn mittlerweile im Griff? Und also woher kommt es erstmal, wäre vielleicht mal die erste Frage. Und dann eben, wie ist es gelöst?
Das Einbrennen ist so der Elefant im Raum, ne? Der steht immer da mit dabei, wenn man ein OLED kauft, egal welches. Das ist eigentlich kein Einbrennen, sondern Ausbrennen. Also in Wirklichkeit degradiert die organische Leuchtschicht an. Also das heißt, es stehen nicht mehr so viele Moleküle zur Verfügung, die Licht emittieren können. Da kann man dann ein bisschen mehr Elektronen und Löcher reinpumpen, dann, ne, wird nochmal mehr. Also so könnte man, kann man dem nachsteuern. Aber In Wirklichkeit ist es so. Das Einbrennen ist physikalisch erstmal da, nicht das Einbrennen. Das Degradieren der Leutschicht. Ob das dann, ob das dann Einbrennen ist, also ob sich das so auswirkt, wie du es beschrieben hast, dass man Schatten im Bild hat, das einmal dahingestellt. Aber erstmal, das physikalische Phänomen ist auf jeden Fall da. Man kennt das noch von Plasmas, da war das ja auch so, ne? Das Plasma, das arbeitet sich irgendwann ab und dann ist halt, also die.
Ja gut, ich meine, Verschleiß ist ja immer vorhanden. Ich meine, wir hatten die Diskussion ja bei den SSDs auch. Die Flashzelle lässt sich nur endlich oft überschreiben, aber durch die Masse an Zellen und durch immer bessere Algorithmen spielt es im Grunde keine Rolle mehr. Das heißt, natürlich kann eine SSD auch ausfallen, aber sie fällt in ganz seltenen Fällen jetzt ausgerechnet wegen der zu vielen Schreibzyklen aus. Sondern aus anderen Gründen, die ich gar nicht hier vertiefen wollte, weil wir über OLEDs reden. Das heißt also, man kann ja dem Verschleiß entgegenwirken, das tun die offenbar. Das heißt, man kann zum Beispiel mehr Reserven einbauen in die Leuchtschicht, also die, und dann nutzt man die über 6, 7, 8 Jahre dann halt eben ab und irgendwann habe ich dann ein schlechteres Gerät.
Genau. Das genau sowas. Also erstens ist natürlich die Materialentwicklung besser geworden. Ne? Das, die sind effizienter, die sind langlebiger. Das ist ja im Prinzip das, was die Langlebigkeit beschreibt. Und dadurch die haben dadurch mehr Reserven. Also ne, wenn ich jetzt 500 Candela so im Mittel erzeugen will, dann sagen wir mal, das Panel kann aber in Wirklichkeit 1000, nur ich betreibe es nicht bei 1000, sondern bei 500. Dann habe ich viel mehr Reserven. Wenn es denn nachlässt, dann kann ich halt nachsteuern. Dann gebe ich ein bisschen mehr Strom, dann wird es wieder heller. So. Insbesondere an den Stellen, an denen vielleicht ein Inhalt längere Zeit gestanden hat. Die messen tatsächlich die ganze Zeit im Panel. Also die haben Controller drin, die gucken, welches Panel hat besonders viel Strom gekriegt, welches Pixel hat besonders viel Strom gekriegt. Und dann steuern sie nach. Dann sagen sie, aha, dieses Pixel hat jetzt irgendwie 200 Stunden volle Kanne gehabt. Da müssen wir jetzt mal dringend mehr Strom geben. Das geht schon viel früher los. Es geht schon nach 10 Stunden los, dass sie das gucken. Aber da wird halt kontrolliert und die Reserven sind da heute. Die waren vorher nicht da. Außer,
ja, okay, das ist natürlich klar. Wenn man mit den Materialien besser geworden ist, kann man eben sowieso schon von einer anderen auf dieser Zeitachse sozusagen sich einen besseren Parameterbereich aussuchen.
Ganz genau.
Und okay. Aber du würdest sagen, weitgehend bei den Fernsehern ist das eigentlich kein, also wir kriegen auch kaum Rückmeldungen von Lesern. Genau. Ne? Es gab vor einigen Jahren nochmal so einen Fall, wo man dann aber auch sagt, ja, die hatten jetzt wohl auch zum Teil vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Nutzungsweise, ne, bei manchen, bei anderen nicht, also muss man auch dazugeben, aber im Großen und Ganzen hast du den Eindruck oder merke ich aus deiner Berichterstattung, dass das eigentlich jetzt zumindest für den Fernsehbetrieb nicht mehr das Ding
ist? Das würde ich auch denken, beim Fernseherbereich. Außerdem ist es so, was wir früher hatten, Standbilder, ne? Dann haben die Leute Standbilder gezeigt und die sind dann eingebrannt, wenn das besonders kontraststarke oder eine Farbe besonders vertreten war oder so.
Logo war ja oft so ein Problem, genau. Ne? Ein Senderlogo in weiß
und da gibt's schwarz oder so. Ohne Ende Maßnahmen von den Herstellern, die Senderlogos werden erkannt und automatisch ein bisschen gedimmt, weil die muss man nicht in voller Helligkeit sehen, die muss man halt nur sehen. Ja. Oder auch bei Standbildern ist es so, wenn du einen OLED als Standbild nimmst, einen Fernseher mit einem Standbild, dann schaltet der sich automatisch ab nach einer Weile. Also der fragt dich dann, hier, ich gehe gleich in Standby und ne, kannst du jetzt drücken.
Dir ist ja bekannt, dass ich einen LG OLED besitze als Fernseher. Mhm. Und deswegen kann ich dir ein von dir empfohlenes Gerät. Und deswegen, ja, genau so ist es. Also es kommen dann erst so Feuerwerk, Bildschirmschoner eine kurze Weile. Mhm. Und dann macht das einfach dunkel und sagt einfach eher eine Taste drücken. Dann
genau, geht's weiter. Und das ist ja auch so.
Ja, das ist ja eine einfache Maßnahme.
Denke ich auch. Und damit vermeiden sie eben dieses Einbrennen über die Standbilder. Und eben diese Erkennung. Und dann ist es so, dass hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass die Transistoren sehr wichtig sind für die Aussteuerung. Also wie hell ist ein Pixel? Und das wird auch regelmäßig kontrolliert, weil wenn sich die Kennlinie der Transistoren nur ein bisschen verschiebt, verschiebt sich sofort die Helligkeit sichtbar. Das heißt, da prüfen sie auch immer nach. Ist das alles noch im Rahmen? War das so wie vorher? Und dann wird halt gepusht. Das haben wir besonders gesehen im letzten OLED-Monitortest. Da ist es noch extremer.
Bei, also du meinst jetzt PC-Monitore?
Genau, wir hatten
nicht mehr.
Genau, wir hatten uns PC-Monitore mit OLED-Display angeguckt und da konnte man sehen, dass die nach 10 Stunden, nach 6 Stunden, ich kann mich gerade nicht erinnern, haben die dann gesagt, so jetzt möchte ich aber hier mal wieder so ein, die haben das dann irgendwie Refresh oder sowas genannt, aber das ist ja Quatsch. Die haben geguckt, liegen die, kennen die alle noch richtig? Ist das noch so, wie es sein soll? Und der zweite Schritt ist halt dieses Nachsteuern, ist das Pixel inzwischen dunkler geworden? Das ist nach einer längeren Zeit.
Bei Fernsehern ist es ja so, dass viele dieser Maßnahmen dann durchgeführt werden von der Elektronik des Fernsehers, wenn der Fernseher vermeintlich aus ist. Das heißt, das schreibst du ja immer wieder rein, wenn man was für die Lebensdauer seines Fernsehers tun will, dann sollte man ihn vor allem niemals vom Stromnetz trennen mit so einer blöden Schaltsteckdose. Denn die brauchen ja auch, also das sollte man vielleicht dazu sagen, man spart ja im Grunde kaum noch was, weil auf der langfristige Standby, das ist ja auch gesetzlich vorgegeben, muss ja unter 1 Watt liegen und viele dieser Geräte liegen ja sogar unter 0,1 Watt. Ja. Das heißt also, aufs Jahr gerechnet spielt das keine Rolle. Und ich habe ja eh diese Probleme, die sich, Probleme ist ja falsch gesagt, diese intelligenten Funktionen, an die viele nicht denken. Also wir haben ja unter unseren Leserinnen und Lesern viele, die gerne alles abschalten würden und Standby-Vermeidung, das ist ja im Grunde löblich, machen sich aber nicht klar, dass zum Beispiel der elektronische Programmführer auch mitten in der Nacht mal aufgefrischt wird und so. Firmware-Updates werden, gucken sie auf Server nach und so. Und im Mittel, also selbst wenn der Fernseher eine halbe Stunde noch mit 10 Watt weiterläuft und danach aber auf diesen 0,1 Watt oder 0,3 Watt Modus runtergeht, spielt das ja übers Jahr betrachtet gar keine große Rolle. Also da lohnt es im Grunde nach meiner Berechnung kaum, so einen Schalter für zu kaufen, weil die Herstellung des Schalters, glaube ich, manchmal mehr frisst als dieser die paar Watt Strom, die da drauf gehen. Aber diese Regenerationsfunktion, sage ich jetzt mal, Abgleich, Prüfung der Transistoren, die macht man ja dann tunlichst, während das Display eben nicht leuchtet, sondern man macht das mit so kleinen Strömen sozusagen, dass noch keine Emission auftritt.
Genau, also bei diesen Kontrollen mit den Transistoren, das merkt man noch nicht mal. Also man merkt es auch im Prinzip fast gar nicht im Energiebedarf. Da man sieht es auch nicht, das Display bleibt dunkel. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie blitzt oder keine Ahnung.
Genau, ich muss darüber laufen. Nee,
das wird einfach in den Controllern geprüft und dann sehen die das. Ich denke auch, dass das nicht nötig ist. Also früher habe ich immer gesagt, macht lieber die Birne im Flur aus. Okay, heute haben die meisten LEDs, die verbrauchen dann sowieso nicht mehr so viel. Aber weißt du, früher hatten sie 40. Aber
3-4 Watt sind
ja
schon, ne?
Genau. Und da ist doch, dagegen ist 0,3 Watt dann irgendwie so gut wie nix. Also ein Zehntel, das heißt 10 Stunden kann für die Stunde da im Flur, kann dann der Fernseher im Standby laufen. Da finde ich auch, das muss man so ein bisschen relativieren. Wenn jetzt einer sehr konsequent ist und wirklich alles abschaltet, am besten noch die Fritzbox über Nacht oder so, okay, der kann den Fernseher auch abschalten. Sollte aber mindestens eine Stunde warten. Und bei einigen Herstellern, ich glaube bei Sony, fängt das erst nach 4 Stunden an oder so. Also ich würde es nicht machen.
Man muss es einfach wissen. Und ich finde, wenn man jetzt, wenn einem, ich denke ja immer, man muss halt im Leben Prioritäten setzen, also sowieso, oder auch bei der Technik. Und ich finde, für mich wird so rum ein Schuh draus. Also wenn dir das so wichtig ist, dass du da alles abschaltest, das kann ja sein, ne, dass man sagt, ich möchte das da nicht haben, dann ist vielleicht ein OLED eben nichts für dich. Das ist wie bei den Tintendruckern. Wo ja Rudi, unser Kollege Rudi Opitz, auch immer sagt, naja, da musst du immer sich, also die halten eigentlich sehr gut, aber die haben auch so eine Düsenselbstreinigung und die müssen ihren Druckkopf zurückfahren und das muss man wissen, wenn man die einfach aus der Steckdose reißt. Dafür sind sie nicht gemacht. Ich würde das jetzt gar nicht bewerten. Wir haben ja immer mehr Geräte. Also ich meine, wenn ich meinen Herd vom Strom trenne, dann ist die Backofenuhr am nächsten Tag auch falsch. Ja, also es gibt ja viele Geräte, ganz triviale Geräte, die wo ich auch Nachteile habe, wenn ich sie einfach von der Stromversorgung trenne und dann wieder manuell eingreifen muss, ist ja auch ärgerlich. Also ich wollte eigentlich nur auf den Punkt hinaus, dass das eben tatsächlich nicht viel Strom frisst. Wenn man jetzt aus anderen Gründen, weil man sich vor der Strahlung fürchtet oder sowas, da das unbedingt abschalten möchte, dann sollte man wissen, dass das den Geräten nicht immer gut bekommt. Ne?
Ja, da ist was dran.
Ja, du hast, wir haben jetzt, ich bin jetzt hier ein bisschen mit meinen Notizen durcheinander geraten, muss ich zugeben, weil wir schon gleich beim, also ich meine, wir kennen uns ja auch schon lange und sind beide sehr technisch begeistert und haben jetzt schon über das Problem mit den, oder das Problem, also die Technik mit der Transistoransteuerung geredet. Ich hatte da eigentlich eine andere Umleitung vor, denn du hast jetzt schon erwähnt, dass eben diese OLEDs für Smartphones und die OLEDs für Fernseher zum Teil fundamental unterschiedlich aufgebaut sind und konstruiert sind. Das heißt, ich wollte eigentlich gerne nochmal wissen, bei Smartphones liest man oft den Begriff AMOLEDs. Oder was ist denn da jetzt der Unterschied? Du hast schon gesagt, bei den LG OLEDs für Fernseher, die nennt man WOLEDs wegen diesem weißen Pixel. Und bei den AMOLEDs, woher kommt das?
Ja, das ist dieses Active Matrix OLED. Das ist eigentlich, keine Ahnung, also
ein Marketingbegriff.
Ja, ne, ja, weiß ich nicht. Also Active Matrix, ich weiß gar nicht, ob es heute noch, doch, es gibt bestimmt noch so Passive Matrix Anzeigen, so 7-Segment-Anzeigen oder so, aber in Wirklichkeit ist, okay. Was ist, weil heute ist ja fast alles bewegt. Also es sind ja fast immer Bewegtbilder und sobald du Bewegtbild hast, brauchst du eigentlich eine aktive Ansteuerung. Ja. Da bist du mit deinen Passiven wirklich, ja.
Also der fundamentale Unterschied ist wirklich eben, ob die OLEDs selber rot, grün, blau leuchten oder ob sie eben mit Farbfiltern arbeiten. Das ist erstmal ein
ganz
fundamentaler
genau.
Unterschied. Da gibt es unterschiedliche Aufbauten.
Ganz genau. Und Samsung hat ja dann statt Farbfilter Quantenpunkte, was letztendlich eigentlich ganz ähnlich wie ein Farbfilter ist, aber die Funktionsweise ist etwas anders.
Ja, dann erklär noch mal bitte die Quantenpunkte. Das sagt ja nicht jedem was.
Ja.
Also das sind Nanokristalle, die in einem ganz kleinen Spektrum sozusagen stark, also von anderer Lichtfarbe angeregt werden und dann intensiv in einer bestimmten scharf definierten Farbe leuchten.
Ganz genau,
ist das so?
Ganz genau. Das kann man so sagen. Genau. Also man nimmt blaues Licht und damit kann man, wenn man Quantenpunkte mit blauem Licht anregt, können die rotes oder grünes Licht emittieren. Und zwar, das blaue Licht ist das größte, also von der Molekül, ich weiß nicht, sind das die Moleküle? Also jedenfalls von den Abmessungen. Und ja. Das geht immer nur ins Kleinere. Und dann hast du quasi eine blaue Leuchtschicht. LG nimmt ja eine weiße Leuchtschicht. Samsung ja. nimmt eine blaue Leuchtschicht und packt an den roten und grünen rote und grün emittierende Quantenpunkte. Das kann man sich wie einen Farbfilter auch, nur dass die nicht ganz so viel Licht schlucken wie ein Farbfilter.
Naja, klar, die werden ja angeregt
genau.
zur eigenen Emission
aber natürlich,
und filtern eben nicht die zwei Drittel.
Ja, aber natürlich wandeln die auch nicht 100% des blauen Lichts um,
aha, okay.
Sondern nur einen Teil. Deswegen macht man noch einen gelben Farbfilter da drüber. Oder da drunter.
Egal,
ich muss gerade,
also
ja,
auf jeden Fall noch
jedenfalls ein grüner,
im
ja,
Spiel.
Sind sogar zwei, aber erstmal einer, der ist da drüber, genau. Damit das blaue Licht, was noch durch die roten und grünen Quantenpunkte geht, abgeschirmt wird. Sonst hätte man, das verwischt sozusagen.
Klar.
Also die.
Klar. Und die Farben müssen ja spektral
müssen
möglichst rein sein, damit
genau,
diese
damit man,
Farbmischung funktioniert.
Damit man satte Farben hat. Also die funktioniert auch so. Man kriegt das schon irgendwie so ein Weiß hin. Aber je reiner die Farben sind, umso satter sind sie auch. Und wenn ich jetzt mit den Quantenpunkten und diesem gelben Farbfilter darüber arbeite, dann habe ich super satte Farben. Aber man kann sich vorstellen, diese, ne, wenn das jetzt nicht 100% umgewandelt wird, dann habe ich da auch Verluste. Und der wesentliche Verlust beim OLED ist aber in der Leuchtschicht selber, also schon im Blauen oder im Weißen. Diese Photonen, die da emittiert werden, die kommen nicht raus aus diesen Schichten. Mhm. Und das ist eigentlich.
Ach so, die werden von sich selbst absorbiert.
Ja, genau.
Sozusagen.
Diese interne Reflexionen, die wubbern da so ein bisschen in der Schicht herum und dann sind sie irgendwie weg und kommen nicht an die Oberfläche. Und das ist eigentlich der größte Teil an Verlusten. Da versucht man, das besser zu machen.
Soweit ich weiß, war das ja bei LEDs zum Teil auch so, ne? Bei den wahnsinnigen Helligkeiten, also LEDs gibt's ja nun schon ewig, aber die Beleuchtungs-LEDs gibt's ja noch gar nicht
genau.
so lange. Da gibt's ja irre Fortschritte mittlerweile. Kostet ja quasi nichts mehr und hat auf einmal auch anständige Farben.
Naja, da war das so, dass man ganz, ganz lange ja keine blaue LED hatte. Die hat der Nakamura
ja, das kommt ja noch dazu,
erst viel später erfunden.
Ja.
Also in den 90ern.
Ich wollte auf den Punkt raus, dass man ja durch Optimierung am mechanischen Aufbau also wie dotiert wird und wie welche Schichten reflektieren, zum Teil wahnsinnig viel mehr Energie oder Strahlungsenergie aus derselben Technik rausgeholt hat, obwohl man fundamental, da hast du völlig recht, das ist mir auch noch in Erinnerung mit dem Blau, aber also es gab natürlich viele, viele kleine Fortschritte, die dazu geführt haben, dass diese LEDs heute so wahnsinnig effizient sind, aber zum Teil eben auch simple, vermeintlich simple Ideen, wo der Kontakt angebracht ist, wie der Kristall geschnitten wird, wo irgendwelche Schichten sind, damit einfach mehr Licht rauskommt von dem, was man eh erzeugt.
Genau, und das ist beim OLED auch so. Das ist übrigens auch der Grund, warum die OLEDs besser werden. Man hat sich überlegt, wie kriegen wir diese blöden Lichtphotonen da raus und hat dann eben versucht, diese Total Internal Reflection, das spricht man immer von TIR, versucht die zu unterbinden, also quasi die da irgendwie aus der Oberfläche rauszuholen, indem man die Oberfläche so ein bisschen anraut. Also das hört sich jetzt anraut.
Damit da keine Reflexion.
Genau, vielleicht ist anraut, sondern mit Linsen. Also im Prinzip, es sieht so ein bisschen wellig aus, deswegen sage ich anraut. Aber das sind so kleine Mikrolinsen, die man da einarbeitet. An denen wird dann das Licht gebrochen und schafft es dann aus
eben
dem schafft es dann rauszukommen.
Genau.
So, das ist das, womit LG übrigens arbeitet, ne? Diese MLA, Micro Lens Array. Das ist im Prinzip das, das Licht muss aus dieser Schicht raus und das kriegen sie damit besser.
Also interessant, weil es gar keine Materialinnovation jetzt ist in der chemischen Zusammensetzung oder so, vielleicht am Ende auch, aber auf jeden Fall geht es um einen anderen Aspekt davon.
Genau.
Das heißt, ich habe das Licht eigentlich schon erzeugt, aber es kommt einfach nicht aus meiner blöden Schicht
raus. Ganz genau.
Ja, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Also diese hohen Leuchtstärken pro Pixel, die sorgen ja auch für diese tollen Kontraste. Also das eine, da kann ich völlig abschalten, das andere kann wahnsinnig hell leuchten. Jetzt hast du aber oft geschrieben, und das kann ich mir nie so richtig vorstellen, wenn jetzt das ganze Panel von so einem Fernseher weiß leuchtet bei OLEDs, das ist ja irre hell erstmal, und das dunkelt sich aber sehr schnell ab, weil sie das gar nicht auf Dauer durchhalten könnten, und jetzt kommen wir ja zu einem ganz anderen externen Punkt, weil es ja Vorgaben gibt für die maximale Leistungsaufnahme von Fernsehern, unter anderem deshalb dunkeln sie dann dynamisch ab, wie gesagt, ich habe ja schon verraten, ich habe auch einen OLED-Fernseher. Das fällt nicht auf. Also man merkt davon nichts. Obwohl du immer schreibst, die machen das dynamisch. Also warum ist das so? Nimmt das Auge das dann so wahr? Hat man denn den Kontrast dann schon verinnerlicht? Oder wieso klappt das?
Also ich glaube, wenn es ganz weiß ist, dann wird es tatsächlich nicht so hell. Also das machen sie eigentlich nicht. Die brauchen das ja auch nicht. Ich meine, du willst ja nicht auf eine 1000 Candela helle große Fläche, da kriegst du ja Augenkrebs, das geht ja gar nicht.
Ja.
Du brauchst die Helligkeit ja eigentlich nur für Spitzen. Also, keine Ahnung, eine Laterne, eine Straßenlaterne oder Sterne am Himmel oder irgendwie, weißt du, so Fackeln oder so. Das sind so unsere typischen, wo wir gucken, ne? Wie ist es denn in den Testbildern oder Videos. Da sieht man den Unterschied. Also schaffen sie das, diese Sachen dynamisch hell zu lassen, während der Rest auch durchaus dunkel sein kann. Und wenn sie jetzt eine voll weiß, ich meine, wer braucht da sowas Helles? Das Monitor ist was anderes. Wir reden über Fernseher, ganz genau. Und selbst wenn eine Nachrichtensprecherin vor einer grau-weißen Wand steht, willst du auch nicht, dass die da hinten rausknallt, die Wand, sondern du willst eigentlich die Person sehen im Vordergrund. Insofern muss das auch nicht so hell sein.
Das kommt sozusagen kaum jemals vor.
Genau. Und unser Auge ist natürlich extrem anpassungsfähig. Das ist ja was, wo ich zu Hause immer so ein bisschen Kämpfe habe, wenn ich sag, warum ist denn das hier so hell gestellt, der Fernseher? Ich mag das gar nicht. Dann hat jemand wieder einen schlimmen Bildmodus eingestellt, wo die Helligkeit so hoch ist. Und dann stelle ich dunkel und ich kann mich erinnern, dann krähte meine Tochter immer, Papa, Papa, Mama hat den Fernseher wieder dunkler gestellt. Wo ich dann gesagt habe, jetzt wartet mal ein bisschen. Daran gewöhnt ihr euch ganz schnell und das ist auch so.
Das also viele Tricks der Bildverbesserung liegen auch daran, dass man die besser an die Physiologie des Sehens anpasst, also in der Ansteuerungselektronik und gar nicht im Panel selber sozusagen.
Ganz genau, da ist so. Das stimmt.
Ja. Naja, das ist ja immer so mit den schönen Bildern. Ich musste gerade dran denken, als du noch gesagt hast, oder Samsung, ich habe auch ein Samsung-Smartphone jetzt seit einigen Jahren. Ich hatte vorher andere, aber da sind mir eben auch die knalligen Fotofarben aufgefallen. Und Manche assoziieren ja sozusagen diese Bonbonfarben mit OLED, aber das hat ja eigentlich nichts miteinander zu tun, sondern es ist halt so, dass Samsung diesen Bildlook irgendwie toll findet und den so einstellt. Der hat ja nichts mit der Technik an sich zu tun, sondern diese zum Teil wirklich krassen Farbkontraste, die da reinhauen, das ist ja die Elektronik des Smartphones beziehungsweise das JPEG-Anzeigeprogramm, was das macht und gar nicht das Display. Das kann ja auch sehr neutral sein.
Ja.
Also
Gott sei Dank,
da wird ja, glaube ich, viel auch durcheinander
gebracht. Gott sei Dank haben sie das im Fernseher aufgegeben. Das war früher auch so, dass wenn man guckte und dann, das ist ein Samsung, der war dann so sehr farbstark, sage ich mal.
Ja. Ist das der koreanische Massengeschmack sozusagen?
Das haben wir vermutet und das haben aber die koreanischen Kollegen, also die Leute von Samsung, die koreanischen, die haben das weit von sich gewiesen, haben gesagt, das stimmt überhaupt nicht, das mag bei uns auch keiner. Okay. Das ist einfach nur so, das macht ja erstmal Eindruck. So, ne? Und man,
das heißt, das sticht, also wenn du beim Mediamarkt in der genau. Reihe der Fernseher vorbeiläufst, dann, oder Saturn, oder nein, das sind jetzt dieselben, wir sollen ja nicht einzelne Hersteller, ne? Expert, also im Elektronikfachmarkt, an der Reihe der Fernseher vorbeiläufst, dann knallt dir sozusagen der bunteste ins
ja,
Auge.
Ja, ganz genau. Und
so war es gedacht.
So war es gedacht. Und Gott sei Dank ist es heute so, dass man so den Filmmaker-Modus, da ist es alles gut, das, den empfehlen wir ja auch. Und dann sind auch solche Fernseher sehr schön.
Kann ich bestätigen. Ich habe auch nur Filmmaker-Modus. Mhm. Das, alles andere kann ich gar nicht ertragen.
Genau.
Gut. Dann gibt's ja noch einen Aspekt, also HDR haben wir jetzt, Hochkontrastanzeigen haben wir jetzt schon implizit gesagt, also diese wahnsinnigen Kontraste eignen sich halt super für Hochkontrastbilder, HDR oder Hochkontrastvideos ja eigentlich. Das geht aber im Prinzip auch mit LCD, oder?
Klar, im Prinzip geht mit LCD ganz viel. Das finde ich übrigens ganz faszinierend, auch wenn wir jetzt gerade nicht über LCDs sprechen, aber die haben ja in den letzten Jahren, die sind ja schon so oft für tot erklärt worden, so jetzt ist zu Ende mit den LCDs und so. Und dann legen die immer wieder nach und machen irgendwas Neues. Das finde ich echt toll. Das ist so.
Ja. Ja, das ist ja so ein bisschen wie mit, es hieß ja auch immer Flash-Speicher, ja. Ne, jetzt immer wieder bei den SSDs oder auch Magnetfestplatten, tot. Und jetzt auf einmal haben wir 24 Terabyte Festplatten und bei dem Flash-Speicher ist eigentlich keine Ablösung in Sicht. Wenn man jetzt einen Terabit-Chip fertigen kann, dann müssen die anderen Techniken erstmal rankommen. Also man holt dann immer noch was raus aus der Technik, oft ja über den Umweg der anderen Technik und sagt, so kann das funktionieren. Das stimmt, das ist faszinierend, ja.
Genau. Und daran müssen sich die OLEDs am Ende ja auch messen, ne? Also jetzt, was die Bildqualität angeht, sind sie natürlich besser. Meiner Ansicht nach gibt es da gar keine Diskussion, aber sie sind auch viel teurer. Sie verbrauchen gerade bei HDR mehr Energie, weil ich da ja diese hellen Bildanteile habe. Und es gibt sie nicht in allen Größen und man hat immer noch das Einbrennen im Hinterkopf zumindest, auch wenn es irgendwie nicht akut ist. Also die sind schon der Maßstab, die LCDs.
Was allerdings die OLEDs toll können, sind ja auch super schnell zu schalten, weil sie ja, du hast ja nicht in den Flüssigkristallfolien, die haben ja eine gewisse Trägheit sozusagen, die Flüssigkristalle. Die sind ja wirklich, die schwimmen ja da vor sich hin und müssen ja quasi mechanisch sich zurückdrehen. Und die OLEDs, wird nur der Elektronenfluss gesteuert, das geht viel schneller. Ich kann also sehr hohe Bildwiederholraten machen, was am Fernseher jetzt höchstens die Konsolenspieler interessiert, glaube ich. Also 120 Hertz Filme, gibt ja so ein paar Versuche, aber da kommen wir ja nachher drauf, das macht es ja für die Gaming-Monitore dann vor allem interessant. Das wäre mit LCD jetzt schwer hinzukriegen, ja. Oder?
Also das gab mal so ein Versuch, die LCDs auch, also sie sind heute schon viel schneller als früher, ne? Aber sollten eben noch schneller werden, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Das war, weiß ich nicht warum, keine Ahnung, aber ja auch egal. Sie sind auf jeden Fall deutlich langsamer, kann man so sagen. Was man bei Monitoren hat, man ja bei LCD-Monitoren, da werden ja ihre Schaltzeiten genannt, irgendwie so eine Millisekunde oder so. Ja, dafür müssen sie einen fetten Overdrive haben, das heißt, die schießen dann, also die geben halt deutlich mehr Spannung drauf, als sie müssen. Dann dreht sich der Flüssigkristall auch ganz schnell, aber leider muss er sich auch zurückdrehen, um dann wieder, also der schießt sozusagen rüber und muss sich dann zurückdrehen und es dauert halt. Und ich halte nicht so viel vom Overdrive. Ganz vorsichtig eingesetzt ist der gut, aber auf einen Millisekunden zu kommen ist meiner Ansicht nach unrealistisch mit LCDs. Bei OLEDs ist es überhaupt kein Problem. Die sind also schnell genug.
Aber irgendwann sieht man es doch sowieso nicht mehr. Also ich halte das ja sowieso für eine Spielerei für viel jüngere Leute, weil ich finde, ja, es scrollt dann ein wenig besser. Aber gut, da mache ich mir wahrscheinlich jetzt Feinde, weil wir haben ja auch Kollegen, die das ganz toll finden. Ich finde echt, also ich nehme das nicht großartig wahr. Aber klar, ich kann verstehen, dass die Gamer dann ich kann nicht mehr im Millisekundenbereich reagieren oder in Bruchteile von Sekunden. Dass die das toll finden. Ich weiß nicht, ob das so. Aber es gibt jedenfalls Leute, die darauf achten, wobei ich mir relativ sicher bin, dass ein großer Teil der Smartphone-Käufer oder auch PC-Käufer das nicht wahrnimmt, oder?
Naja, sagen wir mal im Büro, ja, 120 Hertz ist nicht schlecht, auch mit dem Mauszeiger, wenn die Maus schneller reagiert. Finde ich, merkt man das schon. Manchmal ist es mir dann sogar schon zu schnell. Also hier ein Kollege, Herr Labuska, der hat immer solche Gaming-Modes, damit komme ich gar nicht klar.
Ja, gut.
Aber dass jetzt generell das Bild schneller reagiert, finde ich schon auch hilfreich. Es stört mich aber auch nicht mit 60 Hertz. Also ich kann damit gut leben.
Okay, also du würdest schon sehen, das ist schon ein Qualitätsvorteil, würdest du schon
würde ich sagen,
der
ja.
ist wahrnehmbar. Okay.
Würde ich sagen, und auch bei Bewegtbilddarstellungen, wenn du gar keine Unschärfe mehr hast bei Bewegtbildern, dann ist das schon auch ein.
Okay. Muss ich mich mal mehr mit auseinandersetzen, interessant. So, jetzt kommen wir aber endlich zu dem versprochenen Ausblick, was ja neu ist und schon angerissen. OLED-Panels kommen jetzt auch in PC-Monitoren zum Einsatz. Da habe ich ja das grundsätzliche Problem, anders als beim Fernseher. Ich habe da hier, sagen wir jetzt, ich gucke hier gerade auf einen Windows-Desktop, aber ist natürlich bei Linux und macOS genauso. Das heißt, ich habe irgendwelche Fenster, Ränder, ich habe unten eine Taskleiste. Also ich habe eine Menge fester Elemente im Bild. Und da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ist fürs Einbrennen halt nicht so doll. Das versprechen die Hersteller jetzt gelöst zu haben und bauen jetzt fröhlich, weil jetzt auch eben offenbar die Panels in diesen Größen, die sind ja kleiner als Fernseher, die normalen PC-Monitore, offenbar in diese Preisregionen jetzt vorgedrungen sind mit OLED. Sehen sie sich reif dafür, einen neuen Markt zu erobern, und es kommen jetzt PC-Monitore auch mit OLED. Das ist ja nicht wirklich neu, das gab es vor Jahren schon mal, da hieß es tolle Farbwiedergabe, deswegen für Profi-Fotobearbeitung. Jetzt ist es, glaube ich, eher wegen der schnellen Schaltzeiten für Gaming, das sind so die ersten Schüsse. Ja, ihr habt schon mal welche getestet, was war euer Fazit?
Schwierig. Tolles Bild. Ich hätte Bedenken tatsächlich, wie es sich dauerhaft auswirkt. Die Langzeiterfahrungen fehlen noch, was das Einbrennen angeht. Ich hatte.
Weil die natürlich auch 8 Stunden am Tag.
Ganz genau. Es ist schon nochmal was anderes als ein Fernseher, wo ja das Bild selten die ganze Zeit steht, sondern da ist ein bisschen Bewegung drin. Wenn jetzt mal so ein kleines Senderlogo da einbrennt, ja, dann könnte ich sogar mit leben, obwohl sie da ja auch schon Maßnahmen dagegen haben. Bloß bei einem Monitor hast du es anders. Also im Grunde genommen, hier der Kollege Sven Hansen sagt, dass eigentlich ist es so wie beim E-Auto. Du musst dich dem anpassen. Also du musst dein Fahrverhalten darauf einstellen, auf das E-Auto.
Damit es Spaß macht sozusagen.
Ja,
also
und
damit du wirklich von den Vorteilen der Technik
genau,
profitierst.
Genau, und das würde ich beim Monitor ähnlich einschätzen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal die Taskleiste, die kann man natürlich auch ausblenden. Ja. Finde ich persönlich nervig, wenn die jedes Mal, wenn ich mit der Maus drankomme, wieder aufpoppt. Aber man kann das machen. Und wenn ich einen OLED-Monitor hätte, würde ich das auch machen. Ich habe leider keinen.
Das heißt, und dann wären auch Sachen wie der Dark Mode hilfreich. Oder
im
sowas.
Grunde
so
genommen, auf jeden Fall. Also am Smartphone werden wahrscheinlich die meisten inzwischen Dark Mode nutzen. Da hat man das ja schon länger umgesetzt. Da ist es auch. Weiß ich nicht. Da sitze ich auch nicht davor und schreibe Texte. Also ich habe persönlich, bin kein Freund vom Dark Mode beim Texte schreiben. Ich weiß aber von Kollegen, die nutzen das nur, sowieso unabhängig, ob sie ein OLED haben oder nicht. Bei Programmierern ist das ja auch sehr verbreitet. Vielleicht muss man dann tatsächlich auch gucken, wo kann ich das nutzen? Also welche empfohlenen oder empfehlenswerten Maßnahmen kann ich tatsächlich am Monitor dann nutzen, damit ich mehr von dem Monitor habe.
Also, du würdest sagen, für Gamer?
Für Gamer ist es top, also, absolut. Also ja, gar keine Frage.
Das ist zum Beispiel keine
gar
Frage.
Keine Frage. Ja. Und so ein Gaming-Monitor wird ja auch zum Videogucken zum Beispiel genutzt. Und dafür ist es dann natürlich auch wieder top.
Genau. Aber es ist eben kein 1:1-Ersatz, der in allen Punkten besser ist als ein guter LCD-Monitor.
Naja, er hat erstmal so auf den ersten Blick ja gar keine Nachteile. Wenn ich jetzt mal das außer Acht lasse, dass sich das vielleicht einbrennt oder dass es ein bisschen mehr Energie womöglich auch braucht, weil ich ja doch, wenn ich schwarz auf weiß arbeite, eine ganze Menge Weißanteil habe. Wenn ich das außer Acht lasse, sondern einfach mir nur das Bild angucke und dann ist es super. Ne? Aber wie gesagt, ich bin kein Freund vom Dark Mode, ich spiele nicht. Ich gucke normalerweise auch keine Videos am Monitor, dafür habe ich tatsächlich einen Fernseher. Insofern ist es für mich noch nicht so interessant. Ich finde es schon interessant beim Notebook oder fände ich es interessant, weil das ist ein bisschen näher am Smartphone dran, so von der Art. Und was mich gestört hat tatsächlich, ist, dass man beim Notebook sitzt, beim Monitor sitzt man ja relativ nah an dem Display dran. Ja. Und dann hat man unter Umständen so ein bisschen die so Säume gesehen, Farbsäume. Also ich habe das.
Ah, okay. Warum? Weil die Pixelstruktur.
Weil die Pixelstruktur für Monitore eigentlich ungünstig ist. Die ist nicht die gleiche wie im Smartphone. Die ist eben anders. Und
okay. Und beim Fernseher sitzt man so weit weg, dass man das nicht sehen kann. Und genau, beim Monitor fällt es einem dann auf an Kanten.
Ja,
Oder ganz allgemein. Bei einem Foto wird man es doch vermutlich nicht sehen.
Naja, klar. Hast du auch Kanten dann. Ne? An kontrastreichen Kanten hast du dann vielleicht Farbsäume. Also.
Ich fotografiere immer so unscharf, da habe ich keine Kanten.
Genau. Ja, aber. Ich würde empfehlen, sich das genau anzugucken, ob man damit klarkommt. Ich glaube, beim Gaming, das hat man mir versichert. Wie gesagt, ich selber spiele eigentlich nicht.
Aber wir haben ja uns.
Genau. Und die haben mir versichert, da stört es nicht. Da überwiegen absolut die Vorteile vom OLED, dass es eben so schnell ist. Beim Videogucken, da wird man ja wahrscheinlich auch nicht auf 50 Zentimeter dran sitzen, sondern sich auch eher so lean-back-mäßig, dann wird es auch nicht stören. Aber für den Desktop-Betrieb habe ich noch ein bisschen Kummer damit.
Okay.
Was übrigens besser wird mit der Pixelstruktur, ne? Die Hersteller arbeiten ja daran, so ist es nicht. Also es gibt jetzt schon ein Update.
Naja gut, aber es ist sicherlich auch ein Henne-Ei-Problem, weil noch ist das ja ein ganz neuer Markt und relativ kleine Stückzahlen und ist ja auch tatsächlich so die erste Generation jetzt, die wirklich so vom Preis her auch, wo liegen die so 500 Euro?
Ja, also ein bisschen mehr eigentlich, ne? Wenn das,
ach doch,
ja, also vielleicht kriegt man meinem Angebot.
Ja, auch nicht viele Leute.
Nee, also es ist halt kein Monitor für 300 Euro, sondern sagen wir mal 700, muss ich schon auf den Tisch legen.
Okay. Na gut, dann möchte ich dann aber schon, dass er ein paar Jahre hält, oder?
Also, ja, genau.
Gut. Jetzt haben wir das im Nebensatz erwähnt mit dem Dark Mode, aber vielleicht sollten wir das nochmal ganz kurz sagen. Also weil die OLEDs ja selber leuchten und kein Backlight die ganze Zeit an ist, hängt der Energieverbrauch ja sozusagen von der Helligkeit des Bildes ab.
Ja, von dem Anteil dem Hellanteil sozusagen. Also wie viel
ja,
Weiß
also
habe ich
genau, drin? Je heller das Bild insgesamt ist, desto mehr Strom fließt durch die OLEDs und damit auch durch die Steckdose. Und umgekehrt wird ein Schuh draus. Deswegen sind die ja auch für Smartphones so beliebt. Also die, wenn nur wenig helle Bildanteile drin sind, sind sie sparsamer als ein LCD, wo ja das Backlight die ganze Zeit brennen muss. Ja. Ne? Sonst sehe ich gar nichts. Das heißt, durch den Dark Mode spare ich sozusagen, also Dark Mode heißt ja schwarzer Bildhintergrund auf dem Desktop, in den einzelnen Fenstern und eben umgekehrte Schriftdarstellung beispielsweise, spare ich also beim Smartphone ein bisschen Strom.
Und ich vermindere natürlich auch die Einbrenngefahr, weil ich habe ja weniger Bereiche, die mit Strom beaufschlagt sind, die sich also abnutzen.
Okay.
Das kommt ja noch dazu. Vielleicht müssen wir ganz kurz, das klarstellen, auch bei LCDs gibt es ja dieses Local Dimming, wo man nicht das gesamte Backlight anhat, sondern wo man auch einzelne LEDs, nicht einzelne LED-Bereiche abstellen kann, so dass das auch nochmal vielleicht ein bisschen sparsamer in der Theorie ist. In der Praxis ist es übrigens nicht sparsamer, weil die Mini-LEDs verbrauchen mehr Energie als ein flächiges.
Okay, als diese Edge-Light, also die, die im Rahmen sitzen, die an den Kanten sitzen. Genau. Ja, okay. Da kommen wir jetzt.
Das geht jetzt zu weit.
Aber dann wirklich in die LCD-Technik rein. Ich hätte noch eine letzte Frage. Was können, zusammengefasst sozusagen, was können LCDs besser als OLEDs?
Also LCDs sagt, besser OLED als OLEDs.
OLED ist alles Schönes. Ja, was können die besser? Also ist beim Dauerbetrieb, also ich meine, es fällt ja auf, dass so Public Displays, also wir haben ja hier in der Firma auch so ein großes, sehr, sehr helles dauerleuchtendes Display, was den ganzen Tag an ist, da würde man kein
OLED davon nehmen. Würde man auf keinen Fall ein OLED nehmen. Also weil, ja, dauerleuchtend erstmal, ne? Also das heißt Dauerenergieverbrauch, Dauerabnutzung und dann auch noch möglichst hell. Das sind alles Sachen, die völlig gegen das OLED sprechen. Deswegen, da sind die LCDs ganz klar vorne. Auch meine ursprüngliche Aussage mal, wenn ihr immer in einem besonders hellen Raum guckt, nehmt lieber ein LCD, die gilt eigentlich weiterhin. Ich bin mit teuren OLEDs heute auch in der Lage, im hellen Raum zu gucken. Aber wenn ich
Fernsehen
hier. Genau, aber wenn ich schon weiß, dass ich sowieso immer im Hellen gucke, dann habe ich auch gar nichts von dem OLED. Weil dann sehe ich ja auch.
Ach so, weil man die Kontraste sowieso nicht wahrnimmt.
Genau,
ne?
Weil das ja reflektiert an dem Schwarz, dann bringt es gar nichts. Also dann kann ich auch gleich ein LCD kaufen. Das würde ich auch dringend raten. Wer jetzt aber so ein Cineast ist, für den ist es toll, das OLED, weil das wirklich einen viel tieferen Bildeindruck schafft. Das ist ganz klar. Also da sind die OLEDs den LCDs gegenüber im Vorteil. Für Präsentationsdisplays, so wie sie bei uns im Eingang hängen, da taugt das noch nicht.
Das war ein gutes Schlusswort. Damit danke ich dir, Ulrike, für dieses wirklich ausführliche Gespräch.
Oh, wir hätten noch weiter
Ja, wir hätten noch weiter diskutieren können. Genau, aber irgendwann ist mal Schluss. Also wenn jetzt, das wäre ja auch die Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also schicken Sie uns eine Mail an bit-rauschen@ct.de, wenn Sie noch eine Folge 2.
Gott.
Dann reden wir auch über die Kunststoffe, die Halbleiten. Dann musst du noch ein bisschen nacharbeiten, Ulrike. Und ein paar Oxypentan-Physulfit-3-Pentanol oder sowas raussuchen. Wir
können dann erstmal über TADF
als Halbleiter funktioniert. Genau. Also sehr gerne Rückmeldungen, wenn Ihnen das noch zu kurz war zum Thema OLED. Ansonsten, wenn Sie jetzt noch mehr Lust auf Podcasts haben, finden Sie vor allem andere Podcasts von Heise unter heise.de/podcasts. Und wenn dieser Podcast erschienen ist, dann müsste eigentlich auch schon der neue Podcast von Ulrike das Vorsichtkunde laufen, die erste Folge. Davon gibt's jetzt schon einen Trailer, wenn Sie reinhören wollen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann diese Folge erscheint, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Wie gesagt, also erstmal tschüss an dich, Ulrike.
Tschüss, Christoph. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Hörer.
Genau, und dann ganz zum Schluss auch herzlichen Dank an unseren Producer Ralf und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen, jeden zweiten Mittwoch, ganz früh am Morgen. Bitrauschen.